Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz im Rahmen des Bundesprogramms Kita-Einstieg, Brücken bauen in frühe Bildung zum Thema Rassismus, eine Einführung. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Frau Inara Gabduak-Manova.
Ja, vielen Dank. Guten Tag und herzlich willkommen. Im Namen der Servicestelle Kita Einstieg begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Telefonkonferenz zum Thema Rassismus, eine Einführung. Mein Name ist Inara Gabduak-Manova von der Servicestelle. Zugeschaltet ist neben mir Nancy Eller. Als erstes möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es seit kurzem ein thematischer Ordner zum Thema Antirassismus auf der Online-Plattform zu finden ist, wo unterschiedliche Materialien und Links Ihnen zur Verfügung gestellt werden. Der Ordner wird nach und nach befüllt. Schauen Sie schon mal rein. Sie finden den Ordner auf der Online-Plattform unter Kita-Einstieg für die Praxis, Themenmaterialien und gute Praxis, Antirassismus. Einen direkten Link bekommen Sie per Rundmail, sobald alle bisherigen gesammelten Materialien online gestellt wurden. Wir starteten Ende letzten Jahres mit einer Abfrage zum Thema antirassistisch arbeiten im Kita-Einstieg. Für die zahlreichen Rückmeldungen möchte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken. Uns ist es wichtig zu hören, wie es Ihnen bei dem Thema Rassismus geht. Außerdem haben Sie am 3.2. eine Rundmail mit ersten Materialien zum Thema Rassismus von der Servicestelle erhalten. Da möchte ich kurz darauf hinweisen, dass die Dokumentation Sprache macht Rassismus mit besonderer Vorsicht gelesen werden muss. In der Dokumentation werden rassistische Begriffe reproduziert. Also es soll immer mit einer Triggerwarnung weitergeleitet werden. Am 18.03. haben Sie außerdem eine Rundmail von uns bekommen mit neuen Videos der Fachstelle Kinderwelten zu den Themen Diskriminierung bei Kindern, vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, vorurteilsbewusste Kinderbücher und vorurteilsbewusste Spielmaterialien. Mit dem Thema Rassismus beschäftigen sich alle Umsetzungsstellen des Bundesprogramms, die Uni Paderborn, die das Bundesprogramm evaluiert, das Team vom Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung, das NIFE, die Prozessbegleitung machen, sowie die Servicestelle Kita-Einstieg. Durch Veranstaltungen, Veröffentlichungen und weiteres bemühen wir uns, Sie bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus zu unterstützen. Heute starten wir mit einem allgemeinen Input zu Fragen wie: Wann fängt Rassismus an? Wie erkennen wir Rassismus? Woran erkennen wir strukturellen Rassismus? Die Präsentation wird den roten Faden für den Input abbilden und anschließend geht es in einen offenen Austausch. Wir freuen uns, dass wir Sami Omar als Referenten gewinnen konnten. Herr Omar ist Autor, Moderator und Referent. Er schreibt und arbeitet zu den Themen Migration, Integration, Rassismus und Diskriminierung für Print- und Online-Medien. Herzlich willkommen, Herr Omar.
Vielen Dank. Ja, bitte.
Ja, ich sage nur ganz kurz noch ein paar Sätze und dann übergebe ich das Wort an Sie. Ja? Entschuldigung. Wie immer bei unseren Telefonkonferenzen haben Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, nach dem Vortrag Fragen zu stellen. Sollten Sie technische Probleme haben und die Präsentation nicht über den Event Manager verfolgen können, finden Sie sie auch bereits auf unserer Online-Plattform, Plattform-SBI. Die Seite soll bekannt sein. Man muss sich da ein bisschen durchklicken über Kita-Einstieg für die Praxis, Veranstaltungen und Konferenzen und dann Telefonkonferenzen. So kommen Sie zum Dokument. Einen direkten Link dazu finden Sie in der E-Mail mit der Bestätigung der Anmeldung zur Telefonkonferenz. So, damit kommen wir jetzt auch schon zum Vortrag. Herr Omar, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Also, ich freue mich, bei Ihnen zu sein, bei Ihnen, die Sie heute im Rahmen dieser Veranstaltung etwas zu Rassismus erfahren und darüber sprechen wollen. Und danke Ihnen, Frau Gabduak-Manova, für diese Einladung und die Gelegenheit, hier mit Ihnen dieses Thema zu beleuchten. Wir haben nicht ganz so viel Zeit. Deswegen erwarten Sie bitte nicht, dass wir dieses Thema erschöpfend ausleuchten können. Aber ich habe mir ein paar Poller überlegt, anhand derer wir uns da sozusagen durch die gröbsten Stationen, Denkstationen dieses Themas bewegen können. Und dann danach werden wir ins Gespräch gehen und Sie können Ihre Gedanken teilen, Sie können Ihre Fragen stellen und ich werde mich bemühen, entsprechende Antworten zu formulieren. Das Wort Triggerwarnung ist gerade schon gefallen und ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, das hier nochmal zu tun und darauf hinzuweisen, dass diese Triggerwarnung in zwei Richtungen geht. Die geht einmal von mir zu Ihnen, indem ich Ihnen sage, dass in meinem Vortrag Wörter vorkommen und reproduziert werden, die wichtig sind wahrscheinlich zu benennen, weil sie Rassismus transportieren, verstärken, Verletzungspotenzial haben, all diese Dinge. Und die Triggerwarnung, zur Triggerwarnung gehört auch, dass wir in die andere Richtung denken und ich Sie bitte in Ihren Fragen und Formulierungen zu versuchen, diese Wörter mit großer Vorsicht und nur in Zitaten und Anführungszeichen zu verwenden, in großem Bewusstsein um Ihr Verletzungspotenzial. Wir wollen sie also zur Anschauung hernehmen, diese Wörter, und nicht reproduzieren im eigentlichen Sinne. Das sei vorangeschickt. Jetzt lassen Sie uns gucken vielleicht auf die Struktur, die ganz grobe Struktur des Rassismus. Hier ist noch eine Folie, da sehen Sie mich schlecht rasiert und mit einem Gruß, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Hier kommt nun die grobe Einteilung von Formen des Rassismus, wie sie in Politik und Wissenschaft genutzt wird. Und sie ist eigentlich ein Behelf, weil Rassismus sich durch alle Kommunikation zieht zwischen Menschen und Kommunikation ist so vielfältig, dass sie eben in grober Struktur, die gebildet wird von Institutionen und diese Institutionen wiederum belebt werden von Individuen. Und deswegen ist diese Einteilung doch recht grobschlächtig, denn Kommunikation zwischen und von all diesen Strukturen kann nur sehr grob abbilden, was Rassismus eigentlich mit Menschen macht und wer in diesen kommunikativen Strukturen eigentlich Macht und Ohnmacht hat. Dazu werden wir gleich noch kommen, weil das ist ein ganz wesentliches Moment, die Frage nach der Macht und der Deutungshoheit im Rassismus ist. Zunächst aber kann ich Ihnen vielleicht ein bisschen was zu dieser groben Einteilung sagen. Wenn wir von strukturellem Rassismus sprechen, sprechen wir immer eigentlich von einem Moment, in dem ein gesellschaftliches System mit einer Rechtsvorstellung, mit seiner Politik, mit seinen ökonomischen Gegebenheiten, Ausgrenzungen bei Menschen bewirkt ist. Griffigste und viel diskutierteste vielleicht oder eines der am meisten diskutierten Themen ist Racial Profiling. Sie sehen hier, dass also eine Struktur wie Polizei sich überlegt, wie werden wir Menschen habhaft und können sie kategorisieren, so dass wir leichter mit ihnen umgehen können und sie leichter Kriminalität verhindern und sie orientieren sich dabei an distinktiven Merkmalen und diese Merkmale, die Menschen an sich haben, die folgen eigentlich rassischen Kategorien, also Kategorien von Einteilungen in Rasse und die distinktiven Merkmale sind solche wie Kopftuch oder nicht, also religiöse Markierungen, Markierungen, die Hautfarben folgen, also an ganz prominenten rassischen Merkmal und so weiter und so fort. Das wäre also ein ganz klassisches und sehr prominentes Beispiel, wie Struktur rassistisch diskriminiert. Aber wir kennen auch ganz andere, so zum Beispiel im Gesundheitswesen, wo Sprachbarrieren nicht abgebaut werden. Sie kennen vielleicht Momente, in denen immer wieder Reinigungskräfte mit Sprachkompetenzen, die außerhalb des Deutschen liegen, hergenommen werden für Übersetzungsleistungen oder sowas. Da gibt es also in der Struktur einen systematischen Ausschluss, strukturellen Ausschluss von Menschen, die des Deutschen nicht habhaft sind und eine große Diskrepanz zwischen dem, wie multilingual deutsche Gesellschaft inzwischen ist und sein kann in Teilen und der Realität, die dort im Arbeitsleben gelebt und strukturell bedingt ist. In der Wissenschaft ist es ähnlich. Große wissenschaftliche Studien werden immer noch zu großen Teilen an weißen Cis-Männern gemacht, weshalb manche Medikamente nicht gut erforscht sind, wie sie in Frauenkörpern, zum Beispiel in weiblichen Körpern, wirken, geschweige denn, wie sie an Menschen wirken, die aus anderen, in anderen Ländern aufgewachsen sind, aus anderen Kulturkreisen kommen und so weiter und so fort. Die Lehre, das sei vielleicht das letzte Beispiel in dieser Reihe, die Lehre, die in der Wissenschaft praktiziert wird, auch die richtet sich sozusagen nach einem eurozentristischen Blick, also dem Blick, der Europa formuliert als Kern und Ausgangspunkt des Wissens und der Kompetenz. Und damit kommt es also äußerst selten vielleicht in Seitenfächern wie Afrikanistik oder Orientalistik oder sowas vor, dass ein gutes Wissen über Literatur und Lehre in Ländern, die außerhalb Europas liegen, besonders die in Afrika, in arabischen Ländern und in asiatischen Ländern, Bedeutung haben. Aber insgesamt ist das würde ich das immer noch als große Seltenheit und exotisch formulieren. Und das alles könnten also Beispiele für strukturellen Rassismus sein, und ich bin sicher, Ihnen fallen noch eine ganze Reihe mehr ein, als ich jetzt hier genannt habe. Wann immer Institutionen Rassismus mitbedingen, bezieht er sich auf Organisationen, die ja Praktiken und, man könnte harmloser sagen, Gewohnheiten, etablierte Vorstellungen und bewährte Handlungsmaximen so umsetzen, dass Ausschlüsse und Diskriminierungen Tür und Tor geöffnet sind. Institutioneller Rassismus ist sozusagen ein kollektives Versagen einer Organisation oder einer Firma, einer Struktur für Menschen bezüglich ihrer Hautfarbe oder Kultur oder Religion oder ethnischen Herkunft, also der Zuschreibung ethnischer Herkunft. Denn Sie haben vielleicht auf dem Bild gesehen, ich bin ein schwarzer deutscher Mann, und mir wird natürlich eine ethnische Herkunft zugeschrieben, die sich orientiert an dem Merkmal des Schwarzseins, und damit werde ich strukturell, institutionell und strukturell immer wieder von der Idee des Deutschseins ausgeschlossen, was natürlich eine Zuschreibung ist. Die Frage danach, ob ich mich als deutsch sehe oder nicht, wird hier nicht gestellt, und daran können Sie diese Art des Rassismus ganz gut festmachen, weil das Moment, an dem mein Deutschsein oder Nicht-Deutschsein festgemacht wird, der Zuschreibung anhand einer rassistischen Kategorie, nämlich der Äußerlichkeit des Schwarzseins, festgemacht wird. Diese Zuschreibungen und Kategorien sind also geeignet, professionelle Leistungen, die diese Strukturen, diese Organisationen, diese Firmen und so weiter erbringen, sind also geeignet, Ausschlüsse und Diskriminierungen sozusagen institutionell zu verankern und damit den Zugang für Menschen zu erschweren, die außerhalb der Definition des Weißseins oder des Deutschseins verortet werden. Individueller Rassismus im Übrigen, vielleicht sage ich das noch ganz kurz, der Begriff des institutionellen Rassismus ist gar nicht so lange in unserem Sprachgebrauch und hat eigentlich einen ganz wissenschaftlichen, wie die meisten dieser Überschriften hier, einen ganz wissenschaftlichen Hintergrund, hat Eingang gefunden, vielleicht verknüpft mit der Geschichte, die ich kurz anreiße. 1993 wurde in London der 18-jährige Teenager, ein junger schwarzer Engländer, mit dem Namen Stephen Lawrence an einer Bushaltestelle erstochen. Die britische Polizei hatte Hinweise, dass die Tat rassistisch motiviert war. Es lagen auch Zeugenaussagen hier vor, und trotzdem wurden die Täter nicht gestellt und die Familie des Opfers wurde von den Polizeibeamtinnen unangemessen und unsensibel behandelt. Und so ähnliches Fehlverhalten kennen wir auch aus polizeilichen Ermittlungen, die hier in Deutschland immer wieder sind, sodass der Fokus also nicht richtig gesetzt wird und manchmal sogar die Opfer und die Angehörigen der Opfer in den Fokus der Ermittlungen geraten. Die damals sogenannten Dönermorde des NSU-Trios sind hier ein ganz gutes Beispiel. Dieses Fehlverhalten der Polizei damals in England im Fall Stephen Lawrence wurde untersucht, wissenschaftlich aufgearbeitet, und dabei hat der eigentlich in Amerika übliche, in dem amerikanischen Wissenschaft übliche Begriff bis dato Eingang gefunden in diese Studie, die eine englische war und mit dieser englischen Studie auch in den europäischen Diskurs relativ prominent dann Platz eingenommen, und so ist es runtergerieselt bis in unseren alltäglichen, fast alltäglichen Sprachgebrauch. Der individuelle Rassismus, ich glaube, den muss ich vielen von Ihnen wahrscheinlich nicht erklären. Also der findet dort statt, wo Menschen ganz individuell getroffen werden von Ausschlüssen, von Beleidigungen, von Diskriminierungen. Und Sie wissen alle, dass es Menschen gibt, die in Deutschland tagtäglich fast diesen eigentlichen Gewaltakten gegen sich ausgesetzt sind. Menschen werden angespuckt, verletzt, geschubst, angeschrien, auf offener Straße beleidigt oder eben sehr freundlich, denn Rassismus kann auch so etwas machen wie eine freundliche Umarmung, die in dieser Umarmung den Ausschluss bewirkt. Also die alltägliche Frage nach dem, woher kommst du, ohne dass es einen sachlichen Kontext dazu gibt, ist befriedigt eine Hypothese, die hinter dieser Frage steht. Und die Hypothese ist immer, Sie kommen von woanders, Sie gehören nicht hierher, also woher kommen Sie denn? Und das ist natürlich eine maximal freundliche Nachfrage in vielen Fällen, und trotzdem ist die Botschaft dahinter eine, die einen Ausschluss bewirkt, und insofern orientiert sie sich, weil sie sich an Oberflächlichkeiten wie Aussehen oder religiöser Praxis orientiert, immer auch an einem rassischen Moment, also an einer rassistischen Zuschreibung, und das ist der Grund, warum sie so sehr Verletzungspotenzial in sich birgt. Und bis zu dieser freundlichen Kommunikation geht sozusagen das, was Rassismus bedingt und ausmacht. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, hier nochmal zu sagen an dieser Stelle, dass Rassismus nichts ist, was immer sozusagen mit schlechter Absicht geschieht. Ich würde so weit gehen zu sagen, Rassismus hat mit der Absicht, die dahinter steht, eigentlich nichts zu tun, sondern mit der Prägung, der Verortung, dem Bewusstsein über die eigene gesellschaftliche Positionierung, die Menschen, die Rassismus praktizieren, haben. Und deswegen finden Sie so oft in Diskursen Menschen, die sagen, ich wollte das gar nicht, ich wollte dich überhaupt nicht beleidigen, ich habe das gar nicht böse gemeint, und dann auch manchmal empört sind und sagen, mir wird Rassismus vorgeworfen, ich hatte doch nichts Böses im Sinn. Und dieses etwas Böses im Sinn haben ist mitnichten die Grundlage dafür, Rassismus zu praktizieren, sondern es ist sozusagen die Selbstvergessenheit über das eigene Privileg und die eigene gesellschaftliche Positionierung, und das nicht einfühlen können in das Gegenüber. Wir machen dazu vielleicht folgendes Beispiel. Ich bediene mich immer wieder bei dem Philosophen Søren Kierkegaard, der den Begriff des Sich-Objektiv-Werdens geprägt hat, eigentlich in einem Aufsatz, den er über den Suizid geschrieben hat. Das spielt hier aber keine große Rolle. Und ich stelle mir unter dem Sich-Objektiv-Werden etwas vor, das wir gut gebrauchen können, wenn wir uns dem Rassismus nähern. Ich stelle mir darunter nämlich vor, dass man sozusagen aus sich raustritt und von sich weggeht und so neben sich stehend sehen kann, wie man selber sich im Raum befindet. Also es gibt sie sozusagen in diesem Moment zweimal. Einmal sie im Raum stehend und einmal sie neben sich stehend. Und so können sie auf sich selber gucken. Und diese Position gibt den Blick frei darauf, wie man auf einer, wir könnten sagen, auf einer horizontalen Achse gedacht, zu den Menschen steht, die um sie sind. Also wie nah sind sie diesen Menschen, wie fern sind sie zu ihnen, sind sie ihnen zugeneigt, zugewandt, oder wenden sie sich ab von ihnen und so weiter und so fort. Und man kann sich aus dieser Perspektive auf einer vertikalen Achse, also oben, unten, kann man sehen, über wen steht man eigentlich? Wer steht unter mir und wer steht über mir? Auf wessen Schultern stehe ich? Wer trägt meine Last? Und also gesellschaftlich gesprochen, wer trägt meine Last? Und wer steht auf mir? Wessen Last trage ich mit? Und Sie können in so einer Hierarchie auch sehen, auf wen blicke ich herab, wer steht unter mir, auf wen blicke ich von meiner Position aus herab, weil ich mit einem Ich stehe über dir, also mit einer übergeordneten Position ausgestattet bin. Und das macht nichts anderes als Privileg. Das ist das berühmte Privileg, in dem wir machtkritisch im Rassismus immer sprechen. Also wo bin ich mit diesem Privileg der höhergestellten Position ausgestattet und kann von dort aus herabblicken auf die Menschen, die unter mir stehen, vermeintlich unter mir stehen, müssen wir ja sagen. Und wer steht auf meinen Schultern, wessen Last trage ich mit und wer kann von seiner, ihrer Position auf mich herabblicken? Das ist das, was wir im Rassismus immer wieder, in den ganzen Diskursen um Rassismus immer wieder einfordern. Denn viel zu oft blicken wir in den Diskursen um Rassismus auf die Opfer von Rassismus. Nicht, dass ich nicht dafür bin, zu hören, was sie zu sagen haben und wie es ihnen geht. Doch die empathische Leistung, also das Einfühlen in die Geschichte und das Erleben der Opfer, hat bisher meiner Meinung nach noch kaum Fortschritt gebracht. Wir haben empathische Leistungen von nicht betroffenen Menschen in unserer Gesellschaft, die zuhören, die wahrnehmen, die akzeptieren größtenteils oder zu einem großen Teil, dass Rassismus akzeptiert. Und das ist auch etwas, was ich sozusagen zur Grundlage eines Gesprächs überhaupt mache. Wer sagt, es gibt keinen Rassismus, mit dem rede ich in den allermeisten Fällen nicht, denn wir haben keine gemeinsame Grundlage für eine Diskussion. Also, die Hinwendung zu den Opfern ist eine wichtige und trotzdem bewirkt sie oft nicht, dass die Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, eben diese Frage nach dem, wo stehe ich in diesem System, was habe ich damit zu tun, wie bewirke ich Rassismus, was kann ich tun, um Solidarität zu zeigen und wie kann ich bei mir selber, bei meinem Handeln, bei meinem Umfeld etwas bewirken, um Rassismus zu reduzieren, für die Opfer von Rassismus erträglicher zu machen und so weiter und so fort. Es wird also dadurch möglich, sozusagen Rassismus zu betrachten, ohne ihn in Bezug zu sich selbst zu setzen, und dann wird Antirassismus sozusagen wirkungslos und gegenstandslos, und das ist es, was ich oftmals kritisiere und versuche zu verändern. Entschuldigen Sie, ich pausiere, weil ich die nächste Folie aufmache. Sie merken schon, wir sprechen also in Rassismus immer auch vor dem Hintergrund der Frage, wer spricht hier eigentlich über Rassismus? Und mit dieser Frage ist die nach der Deutungshoheit so verknüpft. Die Deutungshoheit bei Rassismen, wie immer bei irgendwelchen Ismen, die wir diskutieren, also damit meine ich Sexismus, Antisemitismus und so weiter, Ableismus, also der Ausschluss von Menschen oder die Betonung auf Menschen, die vermeintlich nicht behindert sind, im Gegensatz zu denen, die behindert werden oder anders als die Mehrheit in der Gesellschaft geformt und körperlich gebildet sind und so weiter. Alle diese Ismen stellen uns immer vor die Frage, wer darf hier eigentlich festlegen, wer darf hier eigentlich diskutieren, wer hat hier die Deutungshoheit darüber, wer Opfer ist und wer nicht. Und die weiblich positionierten Personen unter Ihnen, die Frauen unter Ihnen, die werden diesen Moment gut kennen. Also ich hebe immer wieder auf Frauen in unserer Gesellschaft ab, weil Frauen der größte Teil in unserer Gesellschaft sind, die Diskriminierung kennen. Also weiße Männer kennen ganz wenig Diskriminierung aus eigener Erfahrung, wenn dann aus einer empathischen Leistung, einer empathischen Anschauung. Und weil Frauen die Hälfte der Gesellschaft sind und Diskriminierungen und Ausschlüsse, systematische, individuelle, strukturelle kennen, deswegen gibt es hier eine gute Verbindung. Also wer einmal Sexismus verstanden hat, kann auch Parallelen zum Rassismus ganz gut nachvollziehen. Deswegen mache ich immer wieder diese Übersetzung. Kommen wir zurück zum Rassismus und der Deutungshoheit. Also die Deutungshoheit im Rassismus hat immer bei den Menschen zu legen, denen Rassismus widerfährt. Diese Menschen sagen, wo beginnt und wo hört er auf. Im Sexismus ist es ganz ähnlich. Wenn Menschen, die weiblich positioniert sind, sozusagen anzeigen und sagen, hier ist mir Sexismus widerfahren, dann ist doch ein ganz gängiger Reflex die Frage danach, und zwar oft von männlich positionierten Menschen, die Frage danach, ist das denn war das wirklich rassistisch? Kann es denn sexistisch? Kann es denn wirklich so schlimm gewesen sein? Da hast du dich nicht geirrt. Der wollte doch nur freundlich sein. Der ist an dir vorbeigelaufen, hat dich zufällig gestreift. Da kannst du doch nicht behaupten und so weiter und so weiter. Und diese Infragestellungen machen etwas, was wir Verschiebung der Deutungshoheit und letztlich Täter-Opfer-Umkehr nennen. Also das Opfer eines Übergriffs wird in eine Position gedrängt, in der sie, in diesem Fall sie, sozusagen verteidigen muss ihre Wahrnehmung eines Übergriffs. Und der Täter gerät aus dem Blick und das Opfer in diesem Moment muss sich verteidigen, nicht der Täter. Und so ist es ganz oft in Rassismusdebatten eben auch, wenn Rassismus angezweifelt wird, der von Opfern von Rassismus benannt wird, dann wird ganz oft dieser in Frage gestellt, eben von Menschen, die Rassismus nicht akzeptieren, also seine Existenz nicht akzeptieren wollen, entweder, oder sich eben darum drehen zu sagen, ich werde hier zum Opfer gemacht, ich werde beschuldigt, statt danach zu fragen, was ist hier eigentlich passiert und zu akzeptieren, dass es eben so wahrgenommen wurde und sich nicht um eine falsche Deutung oder so etwas handelt. Das ist die Frage nach der Deutungshoheit und Sie, die Sie in der frühkindlichen Erziehung arbeiten, werden gemerkt haben, dass es immer wieder Momente in dieser Arbeit gibt, in denen genau diese Frage im Raum steht, wer deutet hier eigentlich Übergriffe? Das gibt es ja auch nicht nur im Rassismus und im Sexismus, sondern auch in ganz anderen Situationen. Wer deutet hier eigentlich Übergriffe gegen sich? Und wenn wir von den ganz mikrokosmischen kleinen Konflikten zwischen Kindern sprechen, merken wir ja, dass diese Frage eine hochbrisante ist. Und auch da stellt sich ja die Frage, hören wir erst den Opfern zu oder erst den Tätern? Also die berühmte Situation, in der wir sagen, hier ist ein Konflikt, jetzt gehst du mal in die Ecke und du gehst in die Ecke und dann hören wir erstmal, wer was zu erzählen hat, wie diese Situation verlaufen ist. Und dann ist schon die Frage, was bringen wir den Menschen eigentlich bei? Wem wird zuerst zugehört? Also bleibt erst das Opfer alleine und dem Täter wird Aufmerksamkeit geschenkt, dem vermeintlichen Täter, oder ist es andersrum? Und bis in diese Mikrokommunikation kann diese Frage nach der Deutungshoheit von Übergriffen gehen und ein Bewusstsein dafür zu haben, in der aller Arbeit mit Menschen halte ich für unbedingt wichtig und unabdingbar. Mit dieser Frage der Deutungshoheit ist eigentlich schon zusammengefasst alles, was ich auf dieser Folie benennen wollte. Also wer spricht über Rassismus? Wer macht Rassismus-Erfahrungen? Wird diesen Menschen Glauben geschenkt? Wessen Stimmen werden in den Debatten gehört? Und welche werden, im Englischen sagt man, also silenced, ja, also stumm gemacht und übertönt? Und wessen Stimmen wird Glaube geschenkt? Und ein guter Maßstab ist sozusagen die Frage, auf die ich vorhin schon hingedeutet habe, wo stehe ich hier eigentlich? Also kann ich das nachfühlen? Bin ich auch schon in dieser Position gewesen? Und wenn dann Menschen, die keine Rassismuserfahrungen gemacht haben, hingehen und sagen, naja, ich war aber auch schon mal in einem fremden Land und da wurde ich als Kartoffel beschimpft oder in deutschen Debatten über Identität werden wir auch oder so, dann muss man ehrlich fragen, ob das sozusagen wirklich, aus welcher Position das gemacht wird. Also sagt das jemand zu mir, der wirklich in dieser Frage schlechter gestellt ist als ich und ich genieße das Privileg, dass ich das an mir abperlen lassen kann, oder bin ich auch tagtäglich von diesen Fragen nach Identität und Rasse betroffen? Und das ist nichts anderes als die Frage der Positionierung in diesem Komplex der eigenen Positionierung und nach der des Privilegs, wenn man Privileg als etwas begreift, das auch nicht Betroffenheit sein kann. Also das Privileg, nicht betroffen zu sein. Rassismus zeigt sich in Sprache. Das ist klar, weil Sprache sozusagen eins der klarsten, greifbarsten, hörbarsten und hochfrequentiertesten kommunikativen Medien ist, die wir nutzen. Also das Medium der Sprache, Schrift. Sprache hat ja vier Modalitäten, also Sprechen, Hören, Sprechen, Verstehen, Lesen, Schreiben. Und in all diesen vier Modalitäten wird Rassismus reproduziert und trifft Menschen. Und weil diese Menschen, die dort rassistisch angesprochen werden, sozusagen davon getroffen werden und weil es ihr Dasein mitbedingt, schafft Sprache eben auch Realität, Lebensrealität, wie ich hier nochmal in Klammern hinzugefügt habe. Rassismus zeigt sich in Sprache am offensichtlichsten da natürlich, wo wir von Beleidigungen sprechen, wo wir die berühmten N-Wörter, M-Wörter bis hin zu den Kopftuchmädchen, die AfD, von denen die AfD und andere Menschen sprechen und so weiter. Also wo wir abfällige, rassistisch konnotierte Bezeichnungen finden, die sich immer an Äußerlichkeiten abarbeiten und ganz oft eben rassischen Merkmalen folgen. Rassische Merkmale sind immer die, die in dem System Rassismus hergenommen werden, also Oberflächlichkeiten, Äußerlichkeiten, Charakteristika einer Kultur, Lebenspraxen und so weiter, die hergenommen wurden, um Merkmale zu bilden, die dann abgrenzen und sagen, das gehört alles zu der Rasse der so und so. Und diese Merkmale sind eben nicht nur negativ, sondern können auch positiv sein. Also Sie wissen alle, dass schwarzen Menschen besonderes, weiß ich gar nicht, also schwarzen Menschen besondere Talent zum, weiß ich nicht, Rhythmus oder sowas oder Musikalität zugeschrieben wird. Das ist an sich ja kein Negativum. Es ist ein negatives Moment in dem, wo es zugeschrieben wird als ein biologisches Merkmal einer ganzen Gruppe von Menschen, die sozusagen dann verschwinden in ihrer Individualität. Das Gleiche ist mit Jüdinnen, denen ein besonderes, weiß ich nicht, Umgang mit Geld oder sowas. Ja, also all diese Dinge, die erstmal neutral klingen für die Menschen, die nicht davon betroffen sind, tatsächlich wird den Menschen aber eine Eigenschaft zugeschrieben, die nichts mit ihnen zu tun hat, sondern mit ganz oft mit historischen Verbrämungen, die lang tradiert sind und die ganz oft eben im Rassismus, zumindest kolonialen Erzählungen nachfolgen. Und die kolonialen Erzählungen hatten ja nichts anderes zum Zweck, als Menschen so zu charakterisieren, dass sie nicht mehr als Individuen gesehen werden, ganz oft eben auch nicht mehr als Menschen. Also die Animalisierung im Rassismus ist ein ganz wichtiges Moment. Viele, viele Wissenschaftler, Philosophinnen und so weiter haben sich daran abgearbeitet, zu versuchen nachzuweisen, dass zum Beispiel schwarze Menschen eben keine Menschen im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr dem Affengeschlecht, wie das der Philosoph, der Anatom Samuel Thomas Semmering im 18. Jahrhundert genannt hat. Der hat schwarze Menschen eingekauft sozusagen von aus dem Sklavenhandel und dann deren Leichen seziert. Er sagte nicht Leichen, er hat von Kadavern gesprochen und hat eben in seinem wissenschaftlichen selbst auferlegten Auftrag in Kassel damals versucht nachzuweisen, dass die, er sagte Mohren damals, so ist es aufgezeichnet in seinen Aufzeichnungen, die jetzt in der Bayerischen Staatsbibliothek hinterlegt sind, dass die Mohren Kadaver eigentlich mehr verwandter sind mit dem Affengeschlecht als mit dem Menschengeschlecht. Und wenn Sie das zugrunde legen, dann sehen Sie, dass dieser, also einbetten in die ganze Zeitgeschichte und in die andere Wissenschaft, die betrieben wurde, um ihn rum, dann sehen Sie, dass dieser Versuch systematisch war, weil man versucht hat, verbunden mit dem Sklavenhandel, zu rechtfertigen, warum man diese Tiermenschen aus deren Blick eben anders behandeln darf, als man sich selbst behandelt, in dem christlichen Sinne gesprochen, wenn man diese Personen, die damals ja alle aus Afrika kamen, zu Menschen macht und sie zu Menschen erklärt, dann sind sie in dem christlichen Sinne unsere Nächsten und wir als Christen sind uns es aufgetragen, die unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. Wenn wir sie aber zu Tieren machen, zu Tieren erklären und das auch noch wissenschaftlich nachweisen, dann sind sie nicht mehr unsere Nächsten und wir sind als Christen, ich sage das mal salopp, fein raus und können den Sklavenhandel, die Ermordung, die systematische Vernichtung, den Raub, all diese Dinge, die im Kolonialismus geschehen sind, besser rechtfertigen. Vor uns selber, weil der Klerus, die Kirche ja eine ganz große, viel mehr noch als heute, moralische Instanz war in Gesellschaft und auch im wirtschaftlichen Sinne äußerst wichtig für diesen ganzen Komplex des Kolonialismus. So, ich bin ein bisschen abgeschweift. Wir gehen weiter zu Sprache, wenn wir Sprache weiter denken im Rassismuskomplex, müssen wir dringend über Mehrsprachigkeit sprechen. Ich kann nicht mehr sagen, vor langer Zeit war ich noch Logopäde, also Sprachtherapeut, und Sie wissen, dass Mehrsprachigkeit erst seit gar nicht so langer Zeit als Kompetenz gesehen wird, auch in der frühkindlichen und schulischen Erziehung immer mehr als Kompetenz gesehen wird. Wenn wir das jetzt unter rassismuskritischen Fragestellungen betrachten, dann müssen wir, glaube ich, sagen, dass Rassismus eng verknüpft ist auch mit dem unterschiedlichen Blick auf Kulturen, und diese Kulturen werden oft an Sprachen identifiziert. Jetzt macht es natürlich für alle Lebenspraxis und Praxis in den Mikrokosmen der frühkindlichen Erziehung, der Tagesstätten, Kindertagesstätten und so weiter, einen riesigen Unterschied, auch wenn wir das nicht wollen, aber ich glaube, man kann das ein bisschen generalisieren. Sie werden mir nachher sagen wahrscheinlich, ob ich das falsch gemacht habe oder nicht. Aus meiner Erfahrung können wir durchaus einen Unterschied wahrnehmen, ob eine Mutter mit einem, also eine französische, sagen wir, oder eine schwedische Mutter noch nicht gut Deutsch spricht und mit ihrem schwedischen oder französischen Kind Französisch spricht und oder Schwedisch spricht und in diesem Kontext dann auch beim Einkaufen, aber auch in Schule und in Kindergarten und so weiter, vorstellig wird und gesehen wird von Menschen und identifiziert wird von Menschen. Und der Reflex, der sich dann ganz oft einstellt, ist der von Interesse, ist der von Kommunikation, kommunikativen Bedürfnis, mit den Menschen in Kontakt zu treten und so weiter und so fort. Und die Frage, die ausbleibt, ist die der Integrierbarkeit, der Kompatibilität gesellschaftlich und kulturell gesprochen. Also passen diese Menschen zu uns? Sind die integrationsbereit? Werden die uns Probleme machen? Können wir die integrieren in unsere kleine oder große Gesellschaft und so weiter und so fort? Und jetzt denken Sie mal, diese Mutter wäre eine kurdische Frau oder wäre eine eritreische Frau, also spricht Tigrinya mit ihrem Kind oder spricht mit ihrem Kind Dari oder Farsi. Und ich glaube, wir können hier festhalten, dass die Wahrnehmungen nicht unbedingt aggressiv oder rassistisch sein müssen, aber sie sind mit anderen Gedanken und mit anderen Sorgen verknüpft, weil wir eine Hierarchisierung in der Wahrnehmung anderer Kulturen haben, die sich weit durch unsere Gesellschaft gezogen hat. Ich bin davor auch nicht gefeit, gebe ich gerne zu. Aber wir haben das in weiten Teilen unserer Gesellschaft so gelernt. Und Rassismus beginnt eben dort schon, wo wir ohne Ansehen der Person, ihrer Identität, ihres Lebens, ihren Charakteristika und so weiter, also ohne Kenntnis dieser Person, Urteile über diese Menschen fällen, die wir festmachen an wenigen distinktiven Merkmalen. Und hier ist das distinktive Merkmal die Sprache, der Sprachgebrauch, und wir wissen noch nichts über die Intelligenz, die Kompetenz, die Fertigkeiten und so weiter dieser Menschen, die dort in unsere Einrichtung kommen, haben aber schon eine Prägung unseres Urteils, eine Vorprägung unseres Urteils, und das ist nichts Verwerfliches, das ist nichts Schlechtes, sondern ich glaube, wir müssen darum wissen. Und erst wenn wir darum wissen und uns das eingestehen, können wir damit etwas tun. Vor einem halben Jahr, jetzt werde ich ein bisschen persönlich, vor einem halben Jahr ging unser Auto kaputt und ich saß am Computer und habe begonnen, Autohändler abzuklappern. Und ich habe mir Autos angeschaut im Internet bei verschiedenen Händlern und merkte irgendwann, dass diese Händler, die ich da rausgesucht habe und mir in der Liste notiert habe, alle hießen Autohaus Schneider, alle Autohaus Müller, Autohaus Kuckel und so weiter und so fort. Und war erschrocken über mich selber, weil ich offensichtlich eine Vorprägung aus meinem Leben habe, die mir sagt, wenn ein Autohaus Yilmaz heißt, Turgut heißt und so weiter und so fort, dann gehe ich da nicht so gerne hin. Dann will ich so viel bei Geschäften, wo so viel Geld involviert ist, da möchte ich dann doch lieber ein Autohaus Müller oder Schneider besuchen. Und ich musste nochmal darüber nachdenken, was eigentlich ich für eine Prägung habe, wenn es um Vorurteile von Unternehmen geht, in Verknüpfung. Verknüpfung mit kulturellen Identitäten und Zuschreibungen. Also Unzuverlässigkeit, Unzuverlässigkeit, aber auch ein Misstrauen, tiefes Misstrauen, das mir beigebracht wurde anscheinend mit Firmen im Gegensatz zu denen, die relativ gängige deutsche Namen tragen. Und darin musste ich nochmal zurück in dieser Sache und meine eigene Liste durchmischen zu meiner Ehrenrettung und auch um mit dem Vorurteil zu arbeiten, das ich offensichtlich habe. Und deswegen erzähle ich seit einem halben Jahr immer wieder bei Veranstaltungen, weil ich dieses Beispiel an mir selber beobachtet habe, dass diese Art des Vorurteils in uns allen steckt und die Verantwortung, die wir haben, ist, damit etwas zu tun, statt es zu leugnen. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Also zurück zu den Müttern, zu den Vätern, zu den Eltern in den Einrichtungen. Die Wertigkeiten und Unterschiede von Sprachen sind eng miteinander verknüpft. Wir schreiben unterschiedlichen Kulturen und deswegen auch unterschiedlichen Sprachen Wertigkeiten zu, kulturelle Wertigkeiten, und die machen etwas mit unserem Urteil und letztlich dann eben auch mit den Menschen, denen wir begegnen. Das könnten wir noch lange besprechen und ich könnte noch viel darüber referieren, aber mit Blick auf die Zeit gehe ich mal eins weiter. Und habe eigentlich jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, über diesen nächsten Punkt. Also die Frage, darüber können wir ja gleich noch sprechen, welche Rolle spielt eigentlich Rassismus in der frühkindlichen Erziehung? Und damit, das sage ich nochmal vielleicht ein bisschen deutlicher, meine ich nicht Rassismus im Sinne von Beleidigung, sondern Rassismus, und auch nicht im Sinne der Opfer zu sehr, sondern Rassismus im Sinne von eigener rassistischer Prägung. Also die Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, das ist meine tiefe Überzeugung, ist aber auch gut untersucht, hat ganz viele rassistische Botschaften, denen wir täglich ausgesetzt sind von frühester Kindheit an, also Menschen zu unterscheiden und Zuschreibungen zu machen von Wertigkeit, von Kompetenz und so weiter, die sich orientieren an Äußerlichkeiten und distinktiven Merkmalen zwischen diesen Menschen und Kulturen. Und das ist nichts anderes als eine rassistische Kategorisierung. Und die Frage, die ich hier stelle, ist die danach, welche Rolle diese Urteile in unserer Arbeit, in Ihrer Arbeit, muss ich sagen, ich bin ja, gehöre ja nicht zu Ihrer Zunft, welche Rolle spielen die in Ihrem beruflichen Kontext und welche Rolle spielt, das vielleicht noch wichtiger, es, dass Sie darum wissen und damit umgehen und dass Sie sich heute jetzt von mir hier belästigen lassen, so ausführlich mit meinem Vortrag. Das deutet doch darauf hin, dass Sie zumindest gewillt sind, sich darüber Gedanken zu machen, und das freut mich sehr. Diese letzte Folie hier lasse ich stehen, weil ich Ihnen 1, 2, 3, 4, 5 Hinweise geben wollte. Zum einen auf Organisationen, die, bei denen Sie weiterlesen können, Artikeln, die vielleicht noch nachlesenswert sind, wenn Sie weiter Interesse haben, und meine Homepage ist auch dabei, falls Sie dort ein bisschen weiterlesen wollen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung dürfte manchen von Ihnen bekannt sein. Die machen viel gute und wichtige Arbeit in der Arbeit und Forschung über neurechte Bewegungen in unserer Gesellschaft und Antirassismus. Das Migazin ist ein ganz prominentes Magazin, Grimme-Preisträger, ich glaube aus 2012, Magazin, das Themen um Integration und Rassismus verhandelt, ein Online-Magazin. IDA NRW habe ich mit reingenommen, weil IDA NRW forscht und weiterbildet zu Rassismusfragen. Und in aller Bescheidenheit steht hier meine Homepage mit drauf, die ich schon erwähnt habe. Und IOTO macht speziell in Berlin und Lobbyarbeit letztlich für schwarze Menschen in Deutschland. Sehr offen gehalten, weil es ja schwarze deutsche Menschen gibt und zugezogene schwarze Menschen, also solche mit junger Migrationsgeschichte. Und damit würde ich jetzt diesen Teil schließen und Sie einladen, ins Gespräch zu gehen. Ich glaube aber, an diesem Punkt gebe ich erstmal zurück an die Moderation und danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Teilnehmer, wenn Sie jetzt eine Frage stellen möchten, dann drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Bitte drücken Sie jetzt 9 und Stern, wenn Sie eine Frage haben. Ich wiederhole, bitte drücken Sie jetzt 9 und Stern auf Ihrem Telefon, wenn Sie jetzt eine Frage haben. Und die erste Frage kommt von Frau Sabine Perten. Ihre Leitung ist jetzt frei.
Ja, danke schön. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Uns begegnet ganz häufig Rassismus in Abläufen, wenn Eltern sich zum Beispiel zur Kita anmelden. Dann stoßen die oft auf ein System, wo den Eltern schon unterstellt wird, sie sind zu faul, sich zu bewegen, wenn wohnortnah kein Kita-Platz vorhanden ist. Oder es wird über die Eltern in nicht wertschätzender Haltung gesprochen. Ich zitiere jetzt hier zum Beispiel mal eine E-Mail. Die Mutter hat sich heute endlich bei mir gemeldet und will nun endlich ihre Kinder anmelden. Sie war im Krankenhaus, dann war ihr Handy kaputt und nun ist sie schon wieder schwanger. Also es wird ganz häufig begegnet uns das, dass das so subtil Familien unterstellt wird aufgrund ihrer Herkunft, dass sie lästig sind, dass sie viele Ansprüche stellen, dass sie sich nicht bewegen wollen. Und es ist einfach ganz schwierig, damit umzugehen. Und unsere Frage ist, wie wir das einfach angehen können, ob es das vielleicht auch an anderen Standorten gibt.
Also mir fallen mehrere Dinge dazu ein. Zum einen haben wir dieses Phänomen in ganz vielen Bereichen unseres Versorgungssystems. In der Medizin gibt es das, in der Schule gibt es das, in der frühkindlichen Erziehung gibt es das. Und warum gibt es das dort besonders? Weil wir viel in Kontakt mit Menschen sind. Und in diesen Kontakten werden besonders die Vorprägungen im Denken, kommen da besonders zum Tragen. Ich glaube, was man machen kann, ist ein Bewusstsein dafür schaffen, woher kommen diese Gedanken eigentlich? Also ganz viele Leute erstens wissen nicht, dass sie diese Gedanken haben, dass sie diskriminierend sind, sondern halten das für Beobachtungen, die sie gemacht haben. Und wenn man darauf hinweist, dass Menschen, die aus Kulturkreisen, Sinti und Romnia, Sinteser und Romnia, afrikanische Menschen, Menschen aus dem arabischen Raum und so weiter, die haben ja eine lange Zuschreibungsgeschichte von Dingen wie Faulheit, Triebgesteuertheit. Also wenn Sie denken an das, ja, hat schon wieder ein Kind bekommen, dann geht es um das alte Motiv des triebgesteuerten Menschen, also wenig Intelligenz, viel Trieb. Ja, das ist das eurozentristische koloniale Bild von dem europäischen Menschen, der kontrolliert, intellektuell betont, gerade während der Zeit der Aufklärung wurde dieser Unterschied sehr betont. Die Welt draußen ist dunkel und triebgesteuert, animalisch, kriegt Kinder unkontrolliert und so weiter. Und wir hier in Europa haben uns selber im Griff, reißen uns zusammen, sind preußisch in dieser Hinsicht, also üben Disziplin gegen uns und kontrollieren die Dinge und die Welt. Das ist das eine. Dann ist das andere das Motiv der Faulheit, der Trägheit. Das haben wir ja bis vor 30 Jahren noch mit Italienern gemacht, weil die uns so als Gastarbeiter noch so identifiziert wurden. Noch mehr wurde es immer wieder gemacht mit den Nationen, die noch nicht industrialisiert waren, als die Industrialisierung bei uns schon recht fortgeschritten war, für damalige Verhältnisse. Also unproduktiv, faul, träge. Das sind die alten Bilder, die zugeschrieben wurden. Und dann gibt es noch das Moment der Verschlagenheit, also der Unzuverlässigkeit und auch der Verschlagenheit, dem gerechtfertigten Misstrauen gegen bestimmte Personengruppen. Also je mehr, das will ich eigentlich sagen, je mehr Aufklärung darüber entsteht, wo diese Gedanken herkommen, und das geht nur über Schulungen, das geht nur über Trainings und Schulungen, wo diese Gedanken herkommen, desto mehr können Menschen sich fragen, habe ich auch solche Gedanken? Und wenn dann die Antwort ja ist, weil man solche E-Mails bei sich in seiner Erinnerung entdeckt, ich habe auch solche E-Mails geschrieben, ich habe auch so kommuniziert, in Teambesprechungen saßen wir auch so, dann wird es identifizierbar. Und das bildet alle Grundlage für ein Gespräch über rassistisches Denken und die Identifikation von rassistischen Gedanken bei sich selber. In der Medizin übrigens, weil ich die vorhin erwähnt habe, gibt es die Idee oder den Befund des Morbus Mediterraneum. Und der sagt nichts anderes als dies überempfindlich. Immer dann, wenn besonders Frauen in gynäkologischen Kontexten in eine Klinik kommen und über Schmerzen klagen, dann finden sie ganz oft den Eintrag MM, also Morbus Mediterraneum. Das ist die Mittelmeererkrankung, die eigentlich nichts sagt, außer diese Menschen sind besonders empfindlich. Und das wird gemacht mit allen Menschen, die nicht weiß sind. Das ist eine klar institutionelle rassistische Zuschreibung, die genau in dieselbe Kategorie gehört. Also da ist koloniales rassistisches Denken, das sich hier in Institutionen Bahn gebrochen hat.
Ja, und wie gehen wir jetzt um? Also wir haben ja einfach da eine Institution, über die wir nicht, mit denen wir täglich umgehen müssen, weil wir dort die Familien anmelden. Und ich kann denen ja schlecht eine Weiterbildung verordnen. Das würde ich sehr gern machen zur vorurteilsbewussten Bildung oder Erziehung. Haben wir unsere Kitas zum Beispiel weitergebildet, aber nicht unsere Verwaltungsangestellten.
Ich würde fast sagen, daran kommt man nicht vorbei. Ne? Also das ist vielleicht dann nicht Ihre Aufgabe, es ist die übergeordnete Aufgabe, das als Querschnittsprojekt zu sehen und nicht an einzelnen Punkten. Also das wird wahnsinnig gerne gemacht, dass die Menschen, die kriegerisch gesprochen an der Front sind und vorne mit den Menschen kommunizieren, dass dort Rassismus-Schulungen bewilligt werden. Dort sind sie erstens billiger, zweitens kann man sich dann selber der Aufgabe entledigen. Eigentlich muss es als Querschnittsaufgabe begriffen werden und das schließt alle übergeordneten Strukturen mit ein, die dann letztlich auch die Mittel für die Kolleginnen und Kollegen, die die alltägliche Arbeit mit den Menschen machen, mit einschließt. Mhm. Ja, also das geht nicht, wenn ich in Firmen oder in Schulen oder in irgendwo hingehe, ich spreche nie erst mit der Belegschaft. Ich spreche immer erst mit den Menschen, die den Rahmen setzen für die Arbeit, die dort getan wird. Wenn dort kein Bewusstseinswandel erwünscht ist, dann macht meine Arbeit keinen Sinn.
Mhm. Ja, ich habe das natürlich schon angesprochen. Und auch da wird auch immer in unflätiger Weise über Familien hergezogen. Und dann höre ich da, naja, solange das die Mitarbeiter nur unter sich in der Kaffeepause machen, da muss man ja mal Druck ablassen. Hauptsache, sie sagen das nicht, äußern das nicht den Familien gegenüber.
Genau. Und das heißt ja nichts anderes als Rassismus ist völlig in Ordnung. Wir dürfen bloß an dem Image nichts zu Schaden kommen lassen. Ne?
Ja.
Das ist ja keine ehrliche Auseinandersetzung mit der Frage, sondern es ist letztlich die Sorge um die Reputation der Einrichtung. Mhm. Ja, natürlich sind es alles Berufe, in denen unglaublich viel Druck, viel Stress und viel Engagement und Frusttoleranz und sowas verlangt wird. Keine Frage. Aber immer dort, wo besonders viel Druck und sich viel Druck Frust aufbaut, bleibt wenig Kapazität übrig für diese Auseinandersetzung mit sich selbst, weil man die Energie für andere Dinge braucht. Und deswegen ist es wichtig und gut, glaube ich, dass man nicht mit einem Vorwurf zu diesen Menschen geht und sagt, hey Leute, ihr seid aber rassistisch, wir müssen mal was machen mit euch, sondern dass man andere Wege geht, um diese Menschen einzuladen, weil man ihnen zeigt, welche Bereicherung es sein kann, in diesem Bewusstsein, neuen Bewusstsein zu arbeiten und nicht den Frust abzuarbeiten an den Menschen, die es sowieso schon schwer haben. Also wenn Sie sagen, die haben schon wieder die Telefonnummer gewechselt, dann ist das ja ganz klar eine Frage ökonomischer Möglichkeiten. Die Menschen, das kenne ich auch aus der logopädischen Praxis von früher, die Menschen, die häufig die Telefonnummern wechseln, sind die Menschen, die ständig neue SIM-Karten kaufen. Das sind die Menschen, die oftmals keine Verträge, Handyverträge abschließen oder keine mehr abschließen können. Das sind die Menschen, die häufig umziehen, weil sie schnell reagieren müssen auf wirtschaftlichen schwierige Situation oder Berufswechsel und so weiter und so fort. Also Unstetigkeit ist hier letztlich ein ökonomisches Problem und kein Problem irgendwelcher Charakteristika oder so.
Ja gut, vielen Dank. Dann werden wir das hier nochmal auf höherer Ebene angehen müssen. Ich meine, total, es liegt ja nicht an den Bedingungen, die Mitarbeiter da vorfinden. Ja, aber Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Okay, und als nächstes haben wir Ülker Udag. Ihre Leitung ist frei.
Hallo?
Ja, bitte.
Ja, bin ich dran? Ich weiß nicht, Ülcan Udag, bin ich dran? Ich weiß es nicht.
Ja, Sie sind dran, jetzt, genau. Ja, wir hören Ihnen zu.
Hm? Ja, hallo. Ich habe mal eine Frage. Ich habe hier eine Spielgruppe oben. Ich bin ja in dem Projekt Kita-Einstieg. Und es wird immer gesagt, oh, wenn die Mütter hier oben sind, also in der Turnhalle, wo wir sind, ist es immer sehr laut. Und die Mütter sprechen alle so laut. Es ist immer laut und die sprechen immer in ihrer eigenen Sprache. Das ist ja auch schon wieder abwertend. Ich bin ja auch selber ein Migrationskind. Und ich finde das überhaupt nicht beleidigend, wenn die jetzt unter sich in ihrer Muttersprache sprechen. Aber nach außen wirkt das immer, oder ich denke immer, dass dann die das nicht verstehen, immer sagen, die reden über uns. Mhm. Also das ist mir auch schon oft in der Kita passiert, dass sie sagen, redet bitte Deutsch und kein Türkisch. Die denken immer, dass sie dann automatisch gleich über die reden oder schlecht über die reden. Das ist manchmal gar nicht unser Sinn oder... dass wir das also so sagen. Also, aber es wird immer als Vorteil uns vorgeworfen, egal ob es in der Spielgruppe ist, ob wir draußen uns mit einer Kollegin unterhalten, heißt immer gleich, ja, die lästern über uns, die reden über uns schlecht. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Das wollte ich nochmal sagen. Und wenn jetzt, sagen wir, die Mütter reinkommen oder bei mir in der Gruppe sind, die finden das immer sehr laut. Ich weiß, dass halt ausländische Menschen halt vielleicht ein lauteres Organ haben oder lauter sprechen. Das wird immer schlecht dargestellt. Und dann haben die auch uns sogar vorgeschlagen, dass wir am Anfang, dass wir vielleicht in einem anderen, dass das nicht in der Kita stattfinden soll, sondern in einem anderen, sagen wir, in einer BGW-Wohnung oder irgendwo anders, dass es halt dann leiser ist. Was kann ich da machen in dieser Arbeit und wie soll ich handeln?
Also die Zuschreibungen, die da, wir übernehmen die ja sogar manchmal. Ne? Also jetzt haben Sie gesagt, es kann ja sein, dass türkische Menschen oder Menschen, die türkisch sprechen oder türkischen Background haben, irgendwie wirklich laute sprechen oder so. Das ist ja letztlich auch eine Form rassistischer Zuschreibung, die wir manchmal übernehmen. Ne? Also so solche Überlegungen, wie kann denn das sein, dass die alle das wahrnehmen, ist da vielleicht wirklich was dran und so weiter. Dass wir selber anfangen zu zweifeln und zu überlegen, haben wir vielleicht was falsch gemacht. Also ich glaube, so ist es wirklich nicht. Ich kenne, in meinem Leben gibt es auch sehr, sehr viele deutsch-türkische Menschen und auch türkische Menschen und manche sprechen laut und manche sprechen leise. Und so, also das nur mal zur Ausräumung, aber auch mit großem Verständnis für diese Zweifel, die man dann bekommt, ne? Wenn das alle behaupten. Das ist das eine. Das andere ist, was sie erleben, ist ja eine Form der Segregation. Also da wollen Menschen eine Gruppe, da haben Menschen erstmal Wahrnehmungen gemacht, die sie vermeintlich stören und dann haben sie nicht gesagt, das hat damit zu tun, weiß ich nicht, dass zu wenig Platz ist oder dass wir hier zu viele sind oder so, sondern sie haben überlegt, was ist an diesen Menschen anders als an uns und haben und sind dann hingegangen und haben sich, weiß ich nicht, die Sprache genommen, also das Auffälligste und haben das dann verknüpft mit Herkunft. Und wenn man so vorgeht, dann ist man ganz schnell bei einer Segregation. Also dann möchte man aufteilen nach den Kriterien der Kultur, der vermeintlichen kulturellen Verortung dieser Menschen und die dann einteilen. Und das ist nichts anderes als Segregation, also als die Aufteilung von Gesellschaft nach Ethnie, man könnte auch ein bisschen schärfer sagen, nach Rasse. Das heißt, wir haben in Deutschland ein Antidiskriminierungsgesetz. Und dieses Antidiskriminierungsgesetz verbietet genau das, was Sie hier erleben. Ja? Also sollten Sie in eine Situation geraten, in der Sie aufgefordert werden, den Raum zu verlassen, in dem Deutsch gesprochen wird, weil Sie eben nicht immer Deutsch sprechen untereinander, dann macht sich das fest an genau diesem Moment der Kommunikation und wäre dann eine Form der Diskriminierung, die auch justiziabel ist, glaube ich, als juristischer Laie, aber als jemand, der das Gesetz ab und zu mal liest, diesen Teil des Gesetzes, würde ich sagen, da hätten Sie sogar einen Grund, das juristisch überprüfen zu lassen. Jetzt ist es natürlich eine ganz hohe Eskalationsstufe, und das möchte ich gar nicht vorschlagen. Ich möchte Ihnen nur klar machen, vielleicht in dem Moment, dass Sie erstens im Recht sind, zweitens ist Türkisch sprechen in dieser Gesellschaft nichts, sozusagen, was vom Mainstream abweicht, sondern Türkisch ist eine der Sprachen, die in Deutschland gesprochen werden. Unter vielen, vielen, vielen Sprachen, die in Deutschland gesprochen werden. Und das ist Realität in der pluralen Gesellschaft, in der wir leben. Das heißt, die Menschen, die sich diesen Raum mit Ihnen teilen, müssen sich überlegen, wie sie mit dieser Pluralität der Gesellschaft umgehen. Und nicht Sie, die Sie manchmal Türkisch miteinander sprechen, müssen sich überlegen, wie Sie das tun können, ohne die anderen zu stören. Also der Blick muss sich ein bisschen...
Ja, aber ändern, was ich sagen wollte, bei mir sind ja halt kurdisch sprechende Mütter. Ich verstehe deren Sprache auch nicht. Ich verstehe kein Kurdisch, die sprechen, aber es stört mich nicht, weil ich weiß, sie können so besser kommunizieren. Dann sage ich immer dann anschließend, könnt ihr mir das bitte nochmal übersetzen. Aber ich finde, in dieser Gesellschaft fällt das oft vielen sehr schwer, wenn jetzt mehrere Eltern oder Mütter untereinander ihre eigene Muttersprache sprechen. Das wird dann immer abweichen. Ich finde das überhaupt nicht verletzend. Weiß ich nicht, vielleicht, weil ich auch ein Migrationskind bin, keine Ahnung. Ja. Das stört mich nicht in dieser Gruppe, weil ich weiß, wenn ich denen immer sage, redet Deutsch, da wird keiner erscheinen, weil die denken, ja, die nehmen uns sowieso nicht wahr und wenn wir unsere Sprache nicht sprechen, warum sollen wir da hingehen?
Ja, bin ich völlig bei Ihnen.
Von außerhalb wieder nicht immer, ne? Ich habe da immer so ein bisschen... Immer so ein bisschen Stress, ne, sage ich mal so. Das spürt mich gar nicht.
Sie haben eine schwierige Rolle, weil Sie da vermitteln müssen. Aber aber Sie machen das ja richtig. Also genau das ist der Punkt. Sie fragen nach, was gesagt wurde, und halten sich nicht daran auf, dass andere Menschen, die noch eine andere Sprache können, auch diese Sprache sprechen. Und letztlich sind Sie damit im Recht, weil sie genau das tun, was in dieser Gesellschaft, in der viele Sprachen gesprochen werden, was man da eben tun muss. Ich verweise nochmal auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ich sagte vorhin, dass es einen Unterschied macht, ob Französisch oder Schwedisch gesprochen wird oder Kurdisch oder Tigrinya. Ja? Da, was ich mit dem Beispiel sagen wollte, ist, die Tatsache, dass hier Kurdisch oder Türkisch gesprochen wird, hat sicherlich was damit zu tun, dass sich hier so sehr daran gestört wird. Denn wenn sich eine französische Frauengruppe dort mittreffen würde, glaube ich nicht, dass die Empörung gleich groß wäre. Das heißt, in Ihrer Argumentation gibt es schon auch den Moment, wo Sie überlegen und auch artikulieren können, worum es hier eigentlich geht. Also nochmal die Frage zu stellen, worum geht es hier eigentlich? Geht es hier wirklich darum, dass eine fremde Sprache gesprochen wird oder welche fremde Sprache gesprochen wird? Denn Sie sagen ja, weil Sie wahrscheinlich selber mehrsprachig sind, dass Sie das nicht stört.
Nein.
Ne? Und so. Also da würde ich Sie einladen, nochmal, wenn Sie denn wollen, ins Gespräch gehen mit diesen Personen, nochmal ein bisschen das Muster der Argumentation und der Frage zu ändern.
Ja, danke schön.
Ja, gerne.
Dankeschön.
Okay, als nächstes haben wir Frauke Schneider-Lindau.
Ja, guten Tag. Hören Sie mich?
Ja, nicht ganz so gut, aber ich höre Sie.
Okay, gut. Ich würde gerne mal auf dieses Sprachthema nochmal zurückkommen. Sie sagen ganz richtig, es werden in diesem Land sehr viele Sprachen gesprochen und Sie haben auch aus meiner Sicht absolut ihre gleiche Berechtigung und ich kenne die Situation, die Kollegin eben beschrieben hat, aus unseren Elternkindgruppen ganz genauso und ich habe damit auch absolut überhaupt kein Problem. Allerdings erlebe ich auch auf Seiten der Menschen, die mit mir kommunizieren, die ich leider nur Deutsch kann, unterschiedliche Bereitschaft auf diese Diskussion oder diesen Fakt einzugehen sozusagen. Das heißt, meine Frage ist, da wir in Deutschland sind, die Kinder auch nachher in Deutschland in die Schule gehen und dort auf Deutsch ihren Schulabschluss machen müssen, wie viel Deutsch lernen und Deutsch kommunizieren darf ich, ohne rassistisch zu sein, anstoßen, fördern, erwarten oder inwieweit, ja,
das ist, glaube ich, relativ einfach zu sagen, weil wenn man da auf die Wissenschaft guckt, dann muss man sich nicht mit Rassismus auseinandersetzen. Wo wir über Rassismus sprechen, ist es immer so, dass jemand sozusagen die Oberhand behalten will. Und wenn Sie sagen, Sie möchten sich eben von den Kategorien fernhalten, dann reicht es, sich anzugucken, wie ist Mehrsprachigkeit eigentlich organisiert und wie wird Mehrsprachigkeit so organisiert in Einrichtungen, dass Menschen nicht doppelt semilingual werden, also beide Sprachen, die sie sprechen, gehen wir mal von zweien aus, nur noch halb gut sprechen oder sowas. Das ist sehr gut untersucht und da gibt es hervorragende Literatur zu. Grundsätzlich ist es so, wir haben ein Kind, das mit seinen Eltern oder mit den Freundinnen der Mutter oder sowas immer wieder angesprochen wird in der Sprache der Mutter oder der Eltern. Und das Kind, gerade in der frühkindlichen Phase, verknüpft die Person mit der Sprache. Und die Personen, die Deutsch sprechen mit dem Kind, die verknüpft das Kind mit der deutschen Sprache. Kinder sind sehr, sehr gut darin, parallel grammatische Strukturen aufzubauen und die auch zu festigen, die sich in Zwischenphasen immer wieder überlagern und dann zum Beispiel Deklinationen, Markierungen am Verb und so weiter, die werden dann erstmal falsch gemacht. Dann werden Leute nervös. Ganz oft ist das aber ein natürlicher Prozess, weil Kinder diese Markierungen unterscheiden lernen müssen und das tun sie nach und nach und nicht auf einmal. Das heißt, wir reden hier von einer Verzögerung von manchmal einem halben Jahr, manchmal einem Dreivierteljahr in der grammatischen Organisation, weil diese Kinder mehr leisten müssen als andere Kinder, wenn sie zwei Sprachen parallel lernen, aber es funktioniert hervorragend. Und je mehr Wissenschaft oder je mehr Wissen kursiert in dem frühkindlichen Bereich darüber, wie dieser doppelte Spracherwerb organisiert ist, desto weniger Sorgen macht man sich, wenn man diese Dinge mit zu organisieren hat. Denn dann sieht man, man kann sich eigentlich relativ gelassen zurücklehnen und sagen, ein normal entwickeltes Kind mit gutem Gehör, mit guten Artikulatoren und so weiter, macht diese Sachen wunderbar mit, braucht mehr, sozusagen mehr, wie soll ich sagen, mehr Zeit, ein bisschen mehr Zeit als andere Kinder. Und den Maßstab, den man dann anlegt an die Wortexplosion, also ne, diese frühen Lexikon-Expansionen, die so mit anderthalb, mit einem Jahr bis anderthalb passieren und so, die können sich durchaus verschieben, weil das Kind ja mehr Input zu verarbeiten hat und zu differenzieren hat als Kinder, die nur eine Sprache lernen. Das ist also, wird immer wieder problematisiert. Tatsächlich ist es aber eine hervorragende Leistung der Kinder und dafür darf man ihnen auch mehr Zeit einräumen. Also ich lade unterm Strich dazu ein, sich sattelfest zu machen. Dann passiert nämlich ganz oft eine große Entspannung, weil man weiß, okay, wenn da ganz viel, weiß nicht, Kurdisch gesprochen wird oder so, dann guckt man nur noch drauf, spricht eine Person mit einem Kind und sagt manchmal sogar einer kurdischen Mutter, tun Sie mir mal einen Gefallen und wechseln Sie, wenn Sie in den Kindergarten kommen, nicht auf ins Deutsche, wenn Sie mit Ihrem Kind hierher kommen. Denn ganz oft ist es so, die sprechen dann Kurdisch bis zur Haustür des Kindergartens, dann kommen sie rein oder der Gruppe und fangen plötzlich an, mit ihrem Kind in Deutsch zu sprechen. Und dann sitzt das Kind da und denkt, was ist denn jetzt los plötzlich? Ne? So, also eine Person, eine Sprache, damit Kinder nicht auch noch organisieren müssen, von wem welche Botschaft in welcher Sprache kommt, sondern sich darauf verlassen können. Und den Rest machen Kindergehirne in der Regel hervorragend.
Familien auch immer erzählen. Meine Frage geht eher tatsächlich in die Richtung, dass wir auch Erwachsene haben, die eben große Schwierigkeiten haben, beispielsweise mit uns als Fachpersonal oder mit Kindergartenpersonal zu kommunizieren, weil eben die Erwachsenen wirklich gar kein Deutsch oder nur sehr rudimentär Deutsch können. Und mein Impuls wäre tatsächlich dort auch bei den Erwachsenen das Deutsche fördern zu wollen, wo ich jetzt eben ein bisschen zurückzucke, so nach dem Motto, darf ich das? Oder muss ich jetzt den jeweils einen Dolmetscher zur Seite stellen, um jetzt hier die kulturelle Identität zu respektieren und darf nicht von den Erwachsenen erwarten, dass sie jetzt ihrerseits Deutsch lernen?
Ja, also natürlich darf man erwarten ein Stück weit, dass die Leute, die genug Zeit und Kapazitäten und Fähigkeiten dazu haben, dass sie versuchen, in Deutsch zu kommunizieren. Aber was wollen sie denn tun, wenn es nicht so ist? Also ich glaube, man tut der Sache keinen Gefallen, wenn man sozusagen Deutschförder anbietet in einem Kinderkontext. Abgesehen davon ist die Förderung der deutschen Sprache etwas, was wir ausschließlich mit Kindern machen. Das andere nennt sich Deutschunterricht. Also das hat ein sehr infantilisierendes Moment, wenn man von Deutschförderung mit Erwachsenen spricht, weil Förderung immer etwas ist, was sozusagen Entwicklungsprozesse, aber manchmal verlangsamte Entwicklungsprozesse unterstützen sollen. Die Menschen, die andere Sprachen sprechen, die sprechen ja schon eine Sprache. Insofern ist es keine Sprachförderung, sondern Unterricht. Da soll also eine Kompetenz, die noch fehlt, zum guten Leben in dieser Gesellschaft, die soll hinzugefügt werden. Und das machen wir ja auch, wenn wir Spanisch lernen oder sonst irgendwas. Wenn wir wenn Leute nach Spanien ziehen aus Deutschland. Also, das mal zur Unterscheidung zwischen Sprachunterricht und Sprachförderung. Das eine machen Kinder, das andere machen Erwachsene. Das andere ist, dass ich glaube, ja, es gibt einen Raum hier in der Organisation von solchen Einrichtungen, da ist Deutsch sozusagen die dominante Sprache und man kann darauf setzen und auch signalisieren, dass es toll wäre, wenn die Leute Deutsch sprechen, so gut es ihnen gelingt. Muss man aber deswegen sozusagen den Leuten andere Sprachen verweigern, das glaube ich nicht, denn diese Sprachen gehören zu ihrer Identität und es gibt, das ist nun aber ein systematisches Problem, aber auch das wird sich ändern nach und nach, es gibt im Beruf der Erzieherinnen ja immer mehr Menschen, die mehr Sprachkompetenzen mitbringen. Und man könnte gut auch fragen, ist es denn wirklich so ein Vorteil, nur eine Sprache zu sprechen oder zwei Sprachen zu sprechen, während die Menschen, die mehr Sprachkompetenz mitbringen, die also Migrationsgeschichte haben, eigentlich sprachkompetenter oft sind, als die Menschen, die keine Migrationsgeschichte haben, und könnten wir das nicht als Ressource definieren. Also könnten wir vielleicht noch mehr darum werben, dass mehr Menschen diesen Beruf machen, die Migrationsgeschichte haben und gleichzeitig auch mehr Sprachkompetenz. Ich zum Beispiel habe auch Migrationsgeschichte, ich spreche aber nur Deutsch und Englisch. Also das ist keine rassische Zuschreibung, keine, die an Äußerlichkeiten festzumachen ist, aber wir müssen, glaube ich, dringend im Gesundheitssystem und auch in der frühkindlichen Erziehung mehr auf die Menschen setzen, die mehr Kompetenzen haben, auch in sprachlicher Hinsicht. Dann nämlich können wir manchmal 2 Jahre gut überbrücken, in denen Menschen erst gerade Deutsch lernen und es noch nicht gut können und deswegen in solchen Kontexten eben noch nicht so gut mitmachen können. Und dann gibt es solche, vielleicht, also ich glaube, einen deutlich geringeren Prozentsatz als die, die, wie es oft behauptet wird, die können das nicht abrufen und die können das nicht mitmachen. Also Menschen, die eben unterschiedlich beschenkt sind mit Fähigkeiten und deswegen nicht alle gleich gut eine neue Sprache lernen können. Das ist ja der Schnitt auch in allen Gesellschaften, dass Menschen unterschiedlich talentiert für unterschiedliche Dinge sind. Und mit diesem Schnitt der Menschen muss man eben leben. Das ist nicht immer Unwille, sondern manchmal eben auch Unfähigkeit. Und dann bleibt ein ganz kleiner, wenn man das noch mit reinrechnet, Satz von Menschen, die sind, interessieren sich nicht dafür. Und auch mit denen kann man gut arbeiten und wird fertig mit ihnen, wenn man sich mit der Schuldfrage nicht unbedingt mehr befasst als mit den Realitäten, die da herrschen.
Dankeschön.
Gerne.
Und als letztes haben wir Conny Streitwieser. Ihre Leitung ist jetzt frei.
Hallo, hören Sie mich gut?
Die höre ich jetzt sehr gut, Dankeschön.
Vielen Dank für den tollen Vortrag. Liebe Grüße aus dem schönen Chiemgau an die Teilnehmer.
Oh, schön.
Ja, ich hoffe, ich kann meine Frage klar formulieren. Mhm. Also mir geht es selber so, ich habe auch Migrationshintergrund und sicher wurde ich auch diskriminiert als Frau oder aus Polen stammend, aber ich muss mich auch an meiner Nase packen, ich diskriminiere auch selbst. Und ich komme ja nicht vom Fleck im Leben, wenn ich immer, also wenn ich nicht bei mir selber irgendwie anfange, Dinge zu verändern. Meine beiden Töchter sind in der Pubertät und ich gehe davon aus, dass ich ein sehr toleranter, offener Mensch bin. Und in den letzten Monaten sagen sie zu mir oft, Mama, du merkst gar nicht, du fühlst und denkst rassistisch. Du merkst es gar nicht an dir. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was für ein tiefer emotionaler Prozess es ist, wenn ein Handeln aus einem tiefen inneren Gedanken stammt und aus einer tiefen inneren Emotion. Das heißt, die Veränderung des Verhaltens ist etwas sehr, sehr Persönliches. Das kann ich als Mensch freiwillig mir wünschen, das wünsche ich mir auch selbst. Ich kann es mir auch in meiner Familie wünschen, wenn meine Kinder das von mir fordern. Jetzt sind wir aber heute bei dem Thema institutionalisierte, also Rassismus. Das heißt, es ist etwas, was in der Arbeit erwartet wird. Meine Frage an Sie ist es, wie können wir in unserer Gesellschaft Anreize schaffen, uns in der Persönlichkeit, in diesem persönlichen Empfinden, also die Bereitschaft zu zeigen, unsere Gedanken und Gefühle zu verändern und anders zu handeln, achtsamer zu handeln, anders zu sprechen miteinander, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, um dann eben in den verschiedenen Ebenen, in der persönlichen Ebene, Familie, Firma, Institution, um da im gemeinsamen Kontext, im Kollektiv etwas Neues zu erarbeiten. Weil die Veränderung ist ja doch dann nur möglich, wenn ich bereit bin, es freiwillig tun zu wollen. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe. Das ist eine sehr schöne Vorrede, die Sie da gemacht haben, mit vielen Punkten, die ich auch gerne unterstreiche. Ich glaube, dass wir auf einem ziemlich guten Weg sind. Also genau das zu erreichen, was Sie formulieren als Ziel. Wenn wir über Individuen sprechen, sprechen wir über sozusagen die Teile, die Bausteine, aus denen Institutionen gemacht sind. Und es gibt immer mehr Menschen, die sich genau auf diese Reise begeben, wie es ihre Töchter tun und wie sie ihre Töchter auch dazu einladen, das mit sich selber zu tun. Die sich also auf diese mühsame Reise einlassen, zu fragen, wo stehe ich eigentlich in dieser Sache? Und was kann ich an mir arbeiten? Und nicht nur, wir kommen ja aus einer Zeit der 90er Jahre zum Beispiel, da wurde ganz viel danach gefragt, wie können wir tolerant anderen gegenüber sein? Da wurden, wenn man tolerant ist, muss man ja was Fremdes, was Bedrohliches, was anderes ertragen. Und jetzt inzwischen ist es ja ganz oft so, dass man sagt, nee, unsere Gesellschaft ist plural. Und hier ist keine Toleranz gefragt, sondern Akzeptanz. Also wir müssen mal nach uns gucken, warum reagieren wir denn so, wie wir reagieren auf Dinge, kulturelle, weiß nicht, Traditionen oder Absichten oder Praxen und so weiter, die immer als fremd formuliert wurden. Also ich will darauf hinaus zu sagen, ich glaube, inzwischen ist es so formuliert es der Wissenschaftler, Soziologe Aladin Elmar Fa'alani, der in seinem Buch das Integrationsparadox geschrieben hat, sinngemäß, inzwischen ist sozusagen gelungene Integration bedeutet, dass an dem Tisch, an dem gesellschaftliche Teile mitsitzen, da saßen früher immer nur Menschen, die keine Migrationsgeschichte hatten. Und je besser Integration funktioniert, desto mehr Teilhabe gibt es. Und wenn man das jetzt über einen langen geschichtlichen Zeitraum betrachtet, dann haben immer mehr Menschen Teil an unserer Gesellschaft, die Migrationsgeschichte haben und die empfinden sich nicht mehr als nicht dazugehörig, sondern sagen, das ist unsere Gesellschaft, die gehört uns auch und wir wollen mitreden. Und die wollen jetzt mit an diesem Tisch sitzen. Und das bedeutet, wenn die jetzt an diesem Tisch mitsitzen, fangen die an mitzureden. Und die schon an diesem Tisch saßen, die müssen Platz machen, die müssen zusammenrücken und die müssen akzeptieren, dass andere jetzt mit an diesem Tisch sitzen. Und das erzeugt Streit, also Reibung zumindest. Und diese Reibung wird immer gesehen als etwas Negatives. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich ein Ergebnis eines wunderbaren Prozesses, in dem jetzt mehr Menschen mitreden und Normalität schaffen und gehört werden. Und ich glaube, da ist er auf einem richtigen Trichter, weil genau das, glaube ich, gerade passiert und diese Menschen finden mehr Gehör. Und die Tatsache, dass wir heute darüber sprechen und ja auch ein bisschen diskutieren, zeigt, dass dieser Prozess über eine lange Zeit geht, aber dass er eigentlich auf einem guten Weg ist. Das heißt, die aktuellen Debatten, wie verändern wir Sprache so, dass Menschen berücksichtigt werden, die vorher nicht gehört werden. Sie wird ja ganz oft skandalisiert und wird gesagt, jetzt wollen die alles verändern und so weiter und so fort. Und jetzt sollen wir da ein Gender-Sternchen machen und so. Tatsache ist ja, dass im Moment verhandelt wird, wie können wir Menschen finden, Menschen Beachtung und Rücksicht in Sprache, die wir vorher nicht so ausgerichtet haben, dass die Menschen überhaupt vorkamen darin oder berücksichtigt wurden darin. Das heißt, das alles sind Debatten, die Ergebnis ziemlich guter Tendenzen gerade sind. Und deswegen stimmt mich das hoffnungsvoll. Und Sie könnten oder wir alle könnten diese Debatten nicht tot machen, nicht canceln, sondern wir könnten die lebendig halten. Wir könnten dafür werben, die auszufechten. Wir könnten in unseren Institutionen dafür werben, sich nicht dem zu verschließen und den Vorteil für unsere Gesellschaft aufzeigen, statt die Nachteile.
Okay, aber das siehst du ja zu der Frage von den Kolleginnen mit den, also Zusammenarbeit mit Kitas, dass wir uns dann nur voran entwickeln, wenn auch die Kitas intern in einen Austausch gehen, ohne dass sie sich schämen, ohne dass sie Schuldgefühle haben oder ohne Vorwurfshaltung und zu sagen, wo stehen wir als Kita-Team, welche Haltung haben wir? Also alleine nur in den Austausch, da bin ich noch gar nicht bei Fortbildungen, sehe ich das richtig? Und dass, dass man sich vorschreiben kann letztendlich. Oder kann man es erwarten oder gibt es einen Bereich, wo man sagt, es wird erwartet, das ist die Arbeit, so musst du denken und handeln und wo ist diese Grenze zu diesem Fühlen? Du musst dann auch wirklich so fühlen, weil, verstehen Sie, was ich meine?
Darf ich da kurz rein? Also Sie müssen sich vorstellen, es sitzen in der im Pausenraum erschöpfte Erzieherinnen und klagen ihr Leid, weil sie erschöpft sind und reden also schlecht über Menschen, die Behinderungen haben. Da kommt ein Vater, der ist immer im Rollstuhl, der ist sperrig, der versperrt den Weg da, wo gerade viele Schuhe an- und ausgezogen werden, dann kann man da nicht durch und dann lästern die über den. Das würden wir nicht akzeptieren, das würden Sie als Vorgesetzte wahrscheinlich nicht akzeptieren, sondern würden erst ein ernstes Wort reden mit den Erzieherinnen und sie ermahnen. Und wenn diese Diskriminierung hinter dem Rücken der betroffenen Person weitergeht, und sei es nur als Entlastung von Stress und so weiter, dann würde wahrscheinlich irgendwann jemand einschreiten. Wenn es nun um Menschen geht, die aus anderen Kulturkreisen kommen, andere Sprachen sprechen, andere Gewohnheiten haben und so weiter und so fort, dann wird das ganz oft sozusagen abgetan als ja, mehr oder weniger konsensfähige Kritik, Kulturkritik oder sowas. Ja? Also das ist auch lästig und das ist aber nicht ganz so schlimm, dass Die ist ja jetzt kein Nazi deswegen oder irgendwie rassistisch, sondern das ist halt ein praktisches Problem. Man kann aber durchaus verlangen, finde ich, dass man sagt, wir sind hier eine Einrichtung, die folgt einem gewissen Menschenbild und wer hier bei uns so spricht, da reden wir noch gar nicht von Kursen oder von Workshops oder von so und so, sondern eine grundsätzliche Haltung. Wer wollen wir als Einrichtung sein? Und wer hier so spricht, der folgt offensichtlich nicht unser Menschenbild. Da bin ich besonders empfindlich, wenn es darum geht, dass Menschen in kirchlichen Einrichtungen sitzen, also in katholischen oder evangelischen, bei der Diakonie oder Caritas oder wie auch immer, und sozusagen dann ein Unterschied gemacht wird, ob diese Menschen verheiratet sind oder nicht oder geschieden oder nicht. Wenn sie aber da sitzen, in dem Pausenraum und dann in einer Weise über Menschen reden, die durchaus als rassistisch betrachtet werden kann und dann regt sich nichts, dann frage ich mich schon, wie werden hier eigentlich die Prioritäten gesetzt? Das heißt also, Gesicht zeigen und Haltung zeigen kann man schon anfangen, indem man sagt, wir haben hier einen Code of Conduct, also so soll bei uns umgegangen werden und gesprochen werden mit und über Menschen und wer sich daran nicht hält, der weicht schon sehr ab davon, was wir als Einrichtung sein wollen. Wir können nicht gleichzeitig vorne auf einem Schild haben, auf dem steht, wir sind eine bunte, vielfältige, multikulturelle Einrichtung und im Pausenraum wird dann gesehen, ob es jemand hört oder nicht, oder nur die Kollegin hört oder nicht, dann sitzt da jemand und redet so. Das wäre für mich der Anfang von allem.
Vielen Dank für die schöne Antwort.
Gerne, sehr gerne. So, ich glaube, ja.
Wir haben noch zwei weitere Fragen. Okay. Einmal kommt die Frage von Timo Zinkowski.
Ja, bitte. Entschuldigen Sie, ich glaube, wir müssten uns auf eine Frage beschränken. Jetzt tue ich einer Person wahrscheinlich, trete ich jetzt ein bisschen auf die Füße, aber aus zeitlichen Gründen müssten wir uns auf eine beschränken. Das will ich nur schon mal vorausschicken. So, jetzt höre ich aber zu.
Wunderbar, hallo. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich bedanke mich erstmal. Wunderbar. Dann vielen Dank erstmal für den Beitrag und den Vortrag, auch die vielen Fragen, die jetzt schon gekommen sind. Eine Frage, die mich persönlich jetzt interessiert, ich hatte eigentlich zwei, aber beschränke mich dann jetzt einfach mal auf eine, spiegelt sich vor allem auf der Ebene der Akteure wieder. Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen das Thema Akteure angerissen. Was für mich noch interessant ist, wenn wir jetzt einmal den Blick von der
Jetzt sind Sie weg.
Genau. Einen Moment bitte.
Ja.
So, jetzt ist die Leitung wieder frei.
Okay, hört man mich wieder?
Jetzt höre ich Sie wieder, ja.
Alles klar, wunderbar, okay. Die Akteursebene ist für mich jetzt noch eine sehr spannende. Wir haben ja schon über die Haltung der ErzieherInnen gesprochen. Ja. Was ich natürlich jetzt noch spannend finde, ist, wenn wir eben einmal den Blick noch weiter richten, ist ja gerade in den Einrichtungen ein sehr vorherrschendes Thema, das der Erziehungspartnerschaft. Und wie wichtig ist es da eben auch zu versuchen oder wie kann es gelingen, eben Eltern mit an Bord zu holen und auch für solche Fragen zu sensibilisieren, die natürlich in ihrer Komplexität ziemlich enorm sind. Was für Ressourcen sind da vielleicht dann auch notwendig? Welche Erfahrungswerte gibt es da?
Ach ja, das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil es eine Fachfrage ist und die hat viel mit ihren Abläufen zu tun. Deswegen muss ich sehr grundsätzlich bleiben, glaube ich.
Mhm.
Das ist jetzt eine strukturelle Geschichte. Antidiskriminierungsarbeit und Haltungsarbeit, die kann nicht so en passant gemacht werden. Und ich weiß, dass Sie alle, egal wie gut Ihre Absichten sind, limitiert sind in den zeitlichen Kapazitäten, durch die zeitlichen Kapazitäten, die bei Ihnen knapp sind und durch die Belastung, die Ihr Alltag mit sich bringt. Das heißt, es ist letztlich auch eine finanzielle und strukturelle Frage. Also wird Zeit für Elterngespräche eingeräumt, für Vorbesprechungen von Elterngesprächen? Wird Zeit für Schulungen eingeräumt des Personals, die sich dann sicher fühlen in diesen Gesprächen? Bei der Konzeption einer Einrichtung mit vermittelt und festgeschrieben auch, wie diese Einrichtung in Fragen von Gender, in Fragen von Rassismus, in Fragen von anderen Identitätsfragen und so weiter, wie sie da steht und wie sie das vermitteln möchte. Das ist das eine. Die Anbindung der Eltern kann so geschehen, glaube ich, dass auch das ist eine strukturelle Frage, Elterngespräche so gestaltet werden, dass sie nicht nur Fakten und sozusagen Greifbares besprechen, sondern auch Ideologien und Haltungen der Einrichtung. Das heißt, die Frage ist, identifiziere ich mich als Mutter oder Vater mit einer Einrichtung, hängt ja auch damit zusammen, ob ich sie kenne, ob ich sie kennenlerne. Und da geht es nicht nur um Wärme und Schutz und Kompetenz in pädagogischer Hinsicht, wenn es um die Vermittlung von Kompetenzen geht an die Kinder, sondern auch, wie ist das eigentlich erklärt? Also ein christliches Menschenbild oder sowas, das irgendeine Einrichtung zum Beispiel zugrunde liegt, kann ja nicht als solches einfach stehen bleiben. Oder dass wir Maximen formulieren, wir gehen so und so miteinander um, sondern kann man das formulieren und erklären und ist das Personal darauf eingestimmt? Das ist das eine. Und das andere ist, die Einbindung von Eltern in diese Einrichtungen, die findet meistens, also oder die Anbindung, ich weiß gar nicht, ob das absichtsvoll ist, manchmal vielleicht nicht, findet immer dann am meisten statt, wenn es Reibungen gibt. Also mein Eindruck war und ist, dass es, wenn es friedlich läuft, die Anbindung schlechter ist und die Nähe zu der Einrichtung schlechter ist, als wenn es Reibung gibt, wenn es Streit gibt. Und das kann man sich ja schon fragen, ein Stück weit, ist nur, wenn es Konflikt gibt über, weiß ich nicht, bestimmte Feiertage oder bestimmte Praxen oder sowas, dann die Identifikation am größten und die Nähe zu der Einrichtung am größten, und wie kann man dieses Potenzial an Identifikation nutzen? Und ich glaube, dass dieselben Themen, kulturelle Identität, sozusagen umgedeutet und umformuliert werden können, wenn man das sich konzeptionell vorher ganz klar überlegt und kommuniziert. Wenn man also die Räume zumacht, in denen man vielleicht noch bis jetzt darüber streitet, ob dieser oder jener Feiertag denn gerechtfertigt sein muss, ob diese oder jene Sprache nicht dominieren sollte, ob es nicht eine Leitkultur gibt, nach der gehandelt werden und gesprochen werden soll oder so, sondern von vornherein eine klar umrissene Identität der Einrichtung selbst, die sagt, unsere Materialien, Lern- und Spielmaterialien sind divers, weil unsere Sprachen hier werden alle gesprochen, weil und so weiter. Und immer die Bereicherungen, die da drin stecken, betonen und nicht die Komplikationen, ob ohne die Komplikationen zu verschweigen. Aber ganz oft findet, wie gesagt, die größte Reibung, die größte Nähe zu der Einrichtung statt, wenn es Konflikte gibt und nicht, wenn in die Identifikation mit den Vorteilen dieser Praxen diskutiert werden. Und das ist, glaube ich, hängt sehr davon ab, wie klar ist eigentlich die Identität der eigentlichen Einrichtung definiert und kommuniziert.
Alles klar, dann vielen Dank für diese doch sehr ausführliche Antwort. Da sind definitiv Sachen bei, aus denen man sich, glaube ich, auch für die eigenen Einrichtungen dann Sachen rausziehen kann. Genau, vielen Dank.
Wunderbar. Sehr gut. Dann gebe ich zurück an die Moderation, ja?
Genau, also Ina, darf man ja von der Servicestelle. Ich möchte mich nochmal bei Ihnen bedanken, Herr Omar, für den Vortrag. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe mir selber viele Fragen aufgeschrieben, aber müsste ich dann wahrscheinlich irgendwie nochmal anders klären. Genau, und danke auch den Teilnehmenden für die Beteiligung. Das war super. Die Fragen, die kamen, also beziehungsweise falls es noch Fragen gibt, die nicht beantworten werden konnten, würde ich anbieten, dass die Teilnehmenden das an uns, an die Servicestelle per E-Mail schreiben. Wir gucken, ob wir was Passendes finden, was die Fragen beantworten kann. Vielleicht weitere Materialien oder, also wir bemühen uns dann schon, sie bestmöglich zu begleiten auf dem Weg bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus. Genau, die Audioaufnahme der heutigen Telefonkonferenz stellen wir in Kürze wieder online zur Verfügung auf unserer Online-Plattform, da wo Sie die Präsentation auch schon finden konnten. Und bitte nehmen Sie sich kurz Zeit im Anschluss, uns direkt über den Anmelde-Link ein Feedback zu geben. Den Link finden Sie in der Einladungs-E-Mail. Wir schicken ihn aber auch noch mal per E-Mail jetzt gleich. Und ich möchte mich für heute von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit im Bundesprogramm Kita-Einstieg. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Da schließe ich mich an und danke Ihnen allen sehr fürs Mithören und Mitdenken. Alles Gute.